NDR 1. Wir in Niedersachsen.
Aus dem Studio Oldenburg mit Sinja Schütte. Guten Tag. Die finanziell angeschlagene Meyer-Werft ist nach Monaten des Bangens gerettet. Der Alltag ist wieder eingekehrt und der heißt Schiffe bauen und abliefern. Am frühen Morgen hat der jüngste Neubau der Meyer-Werft den Julianahafen in Eemshaven erreicht. Außerdem besucht heute Bundeswirtschaftsminister Habeck die Werft in Papenburg. Und Habeck spricht zur Stunde zu mehr als 2000 Werftarbeitern. Frage an Thomas Stahlberg, großartig Neues gibt es ja nun nicht. Was will der Minister denn heute?
Er will mit den Werftarbeitern sprechen. Er ist ja nun quasi Mitbesitzer der Werft. Der Bund hat ja gemeinsam mit dem Land Niedersachsen 80% der Anteile an der Werft übernommen. Zeitlich befristet. Ein Ausstiegsdatum gibt es aber bislang nicht. Seniorchef Bernhard Meyer will aber in den kommenden Jahren das Unternehmen wieder in Familienhand nehmen. Es mögen so um die 900 Werftarbeiter sein, die im Stehen die Betriebsversammlung verfolgen. Also lange nicht so voll wie beim Kanzlerbesuch neulich. Habeck spricht als Letzter. Interessant hier, ein grüner Minister, der die Meyer-Werft mitrettet, obwohl Kreuzfahrtschiffe nun wirklich nicht zur grünen DNA gehören. Für Habeck besonders wichtig, dass die Werft durch den Bau von Konverterstationen zur Energiewende beitragen kann.
Weniger Applaus gibt es für Habeck wohl am Nachmittag auf einem Baufeld der EWE in Emden. Dort soll Europas größter Elektrolyseur entstehen, um grünen Wasserstoff zu produzieren. Habeck wird gegen 17 Uhr erwartet und Greenpeace hat für den Nachmittag zu einer Demo dort eingeladen. Thomas Stahlberg, um was geht es da?
Greenpeace Ostfriesland geht es dabei nicht um den grünen Wasserstoff, der dort hergestellt werden soll, sondern um die Gasförderung, die ein niederländischer Konzern vor Borkum plant. In Emden werden neben Habeck auch Niedersachsens Wirtschaftsminister Lies und Umweltminister Meyer erwartet. Es gehe nicht, dass sich die Politiker für ihre grüne Energie gegenseitig auf die Schulter klopfen und in der Nachbarschaft vor Borkum soll Erdgas gefördert werden, sagt eine Greenpeace-Sprecherin. Sie rechnet mit rund 50 Demonstranten, die von Habeck fordern, das Projekt zu stoppen. Die Grünen inklusive Umweltminister Meyer lehnen das Erdgasprojekt ab. Bundeskanzler Scholz hält es hingegen für wahrscheinlich, dass es realisiert wird. Der Konzern Juan Diaz errichtet bereits eine Bohrplattform. Dagegen laufen noch Klagen.
Informationen von Thomas Stahlberg. In Cuxhaven wird keine Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete entstehen. Das hat das Innenministerium der Stadt Cuxhaven mitgeteilt. Der Bund will das Gebäude auf dem Kasernengelände abreißen lassen. Frage an Jörn Pietschke, was genau ist in Cuxhaven-Altenwalde geplant?
Das von der Bundeswehr seit langem verlassene Kasernengelände soll nach dem Abriss der 90 Gebäude für Biodiversität und erneuerbare Energien genutzt werden. Damit wird die Kaserne nicht mehr zur Unterbringung von geflüchteten Menschen dienen, sagte mir heute ein Sprecher der Stadt Cuxhaven. Das Innenministerium hob hervor, dass die Stadt die ursprünglichen Pläne des Landes, dort eine Erstaufnahmeeinrichtung für rund 600 Flüchtlinge einzurichten, stets unterstützt und konstruktiv begleitet habe. Cuxhavens Oberbürgermeister Sancha dankte den Cuxhavenern, der Kirche und ganz besonders den vielen Ehrenamtlichen, die Altenwalde so positioniert hätten, dass eine Unterbringung von geflüchteten Menschen dort möglich gewesen wäre. Auf dem Kasernengelände waren schon 2016 Flüchtlinge in einer Notunterkunft untergebracht worden. Im November 2022 kam es zu einem Brand auf dem Kasernengelände. Nach Ermittlungen der Cuxhavener Polizei war es Brandstiftung.
Kommen wir zum Sport, und zwar zum Basketball. Gegensätzlicher hätte es nicht laufen können. Für Basketball-Bundesligist Rasta Fechter war die abgelaufene Saison ein Triumphzug, der für den Aufsteiger erst im Playoff-Viertelfinale endete. Für die Baskets Oldenburg glich die Spielzeit eher einem Albtraum, mit vielen Verletzungen und einem Team, das nie ernsthaft in Tritt kam und am Ende die Playoffs verpasste. Doch das zählt nicht mehr. Während Rasta erst am nächsten Mittwoch gegen Bonn in die neue Saison startet, geht es für die Baskets übermorgen gegen Heidelberg los. Tide Tedinger blickt voraus, was sich die beiden Top-Clubs im Nordwesten vorgenommen haben.
Abhaken. Die Baskets wollen nur noch nach vorne blicken. Der Kern der Mannschaft ist fast unverändert. Geschäftsführer Hermann Schüller verspricht sich viel.
Ich verbinde damit, also, dass wir Charaktere haben, die einen sehr hohen Basketball-IQ haben. Und das meint ja, dass sie ein sehr gutes Spielverständnis haben, auch für die Rolle des anderen. Das hat wirklich eine andere Teamkultur, die sehr zukunftsweisend ist.
Es könnte also weit gehen.
Also immer unter der Voraussetzung, dass alle gesund bleiben, das ist die beste Voraussetzung. Aber ich glaube, wir gehen auch etwas dosierter im Training mit der Intensität um und dürfen das auch nicht überreizen an der Stelle.
Positiv überrascht in der Vorsaison hat Rasta Fechter. Der Aufsteiger stürmte direkt ins Playoff-Viertelfinale. Die Latte liegt also hoch. Der frisch gewählte Rasta-Kapitän Joschka Ferner empfindet das aber nicht als Bürde.
Das ist eher ein positiver Druck, was wir letztes Jahr erreicht haben, weil dieses Jahr ganz klar erstmal wieder das Ziel ist, die Klasse zu halten. Also wir machen uns da erstmal keinen Druck. Wir sind immer noch ein kleiner Club, wir sind immer noch das zweite Jahr jetzt in der BBL. Und die Erfahrung von anderen Teams lehrt uns auch, dass das zweite Jahr eher schwieriger wird als das erste. Also wir sind gut beraten, da erstmal auf den Klassenhalt uns festzumachen und dann gucken, wie es weitergeht. Aber da bin ich sehr positiv gestimmt.
Zentraler Baustein soll der neue Trainer sein. Martin Schiller, unter anderem viele Jahre Assistenzcoach der Nationalmannschaft, ist der Nachfolger des nach Ulm abgewanderten Erfolgstrainers Ty Harrelson.
Und es geht sportlich weiter. Zumindest, ob es ein Sport ist, Tanzen müssen Sie selbst entscheiden. Wo waren Sie denn in jungen Jahren tanzen? In einem Club, einer Disco oder in einem Rockschuppen? In Wilhelmshaven gab es in den 80er und 90er Jahren dafür reichlich Auswahl mit einer vielfältigen Musikszene. Die progressive Diskothek Palazzo, das Pumpwerk oder das Klingklang. Das Klingklang gibt es bis heute. Hier brannte damals die Luft, gerade an den Wochenenden. Das zeigt eine neue Ausstellung im Küstenmuseum in Wilhelmshaven, die am Sonntag eröffnet wird. Jutta Pschibguda stellt sie vor.
Die Disco-Kugel dreht sich bereits. Handwerker sind aber noch dabei, den ehemaligen Tanzsaal aus dem Palazzo ein paar Nummern kleiner im Küstenmuseum nachzubauen. Auch farblich passend, so Kuratorin Clara Oster.
Rot von den Balken und Geländern, das ist ganz prägnant gewesen.
Auch ein Aquarium steht bereit. Das war im Original auf dem Balkon unter dem Pult, wo der DJ auflegte, ins Gelände eingebaut. Das Palazzo war die progressive Disco. Treffpunkt der Jugend von 1977 bis 2017, 40 Jahre lang. Auch die Musik von damals soll ab Sonntag gespielt werden.
Temptations war auf jeden Fall dabei, Karen Mass, Sitting in the Dark. Viele rockige Songs dabei gewesen.
Das lässt alles wieder lebendig werden. Auch das Nebeneinander von Musikschuppen und Kneipe. Neben dem Palazzo gab es zum Beispiel die Kneipe Ritz.
Das heißt, wenn man ins Palazzo gegangen ist und das irgendwann zugemacht hat, dann ist man halt eben noch zu Wolle Willig rüber ins Ritz gegangen.
Pop, Punk, Kultorte der Musikszenen in Wilhelmshaven, all das zeigt die neue Ausstellung im Küstenmuseum. Am Sonntag um 11 Uhr wird sie eröffnet.
Das Wetter. In der Nacht kann sich Nebel oder Hochnebel bilden und es kühlt ab auf 15 bis 12 Grad. Morgen wird es, nachdem sich der Nebel aufgelöst hat, wieder sonnig und trocken bei maximal 22 bis 24 Grad. Das war Wir in Niedersachsen aus dem Studio Oldenburg mit Sinja Schütte.